Vergelt's Gott, ein fröhlich-katholischer Podcast mit Kabarettist Wolfgang Krebs und Pfarrer Josef Feck.
Herzlich willkommen zu Vergelt's Gott, dem fröhlich-katholischen Podcast mit Wolfgang Krebs und Pfarrer Josef Feck. Mensch, Josef, jetzt sitzt du da wirklich wieder hier aus dem Ei gepellt, wunderbar mit deinem Dingsbumshemd. Wie sagt man da, glaube ich, denn mit dem
das nennt man Kolarhemd. Daran erkennst du einen katholischen Geistlichen.
Ehrlich, ist das, darf das ein evangelischer Geistlicher gar nicht
anziehen? Es ist sogar, glaube ich, evangelische Erfindung, wenn man es genau nimmt. Und wir sagen zu dem Teil auch manchmal Tipp-Ex, eben wegen der weiß auf schwarz.
Das ist ja, weißt du,
und die Sicklock, das Weiße ist gar
nicht, kann man das so genau noch nicht zu fassen, das kann man vorne rausziehen, das Weiße, da kann man dich am Schlawittchen backen praktisch.
Moment.
Ja, sehr schön.
Ich muss es wieder reinmachen,
also
für die Zuhörer, ich habe es raus.
Ja, das ist ja toll. Und es muss natürlich immer was Dunkles sein, gell? Nein, du hast jetzt einen roten Pullover dazu an. Was heißt rot? Es ist Weinrot, also schon ein gedecktes Rot.
Muss nicht, aber ich finde, ein bisschen Farbe wird dir auch gut stehen. Du bist ja ganz schwarz.
Was ist denn los? Bist du traurig heute?
Nein, ich bin überhaupt nicht traurig.
Was ist los mit dir? Aber das ist so ein Farbgeist. So als Kabarettist muss man natürlich immer irgendwie schwarz tragen. Das ist ja klar. Es hat irgendwie so, ich weiß auch nicht, irgendwie den, es ist halt reiner Zufall. Ich trage normalerweise farbenfrohe Sachen. Du hast vollkommen recht. Aber wir werden heute noch fotografiert und dann haben wir gesagt, dann ziehen wir uns was, was Schwarzes. Also, dein roter Pullover, das ist schon sehr gut.
Ja, vielen Dank fürs Kompliment. Ich nehme das jetzt einfach mal so an.
Ist ein Kompliment, selbstverständlich. Danke. Als du mich in Kaufbeuren besucht hast, da haben wir uns das erste Mal dann so außerhalb des Oktoberfestes nochmal getroffen, wo wir uns ja kennengelernt haben. Da ist mir auch aufgefallen, dass du da so dieses Kolarhemd angehabt hast. Das war tatsächlich so, aber eben sehr sportlich getragen. Ich glaube, in der hellen Hose sogar irgendwie und so. Also, es ist ja, soll ich sagen, es ist ja immer so ein Kleiderordnung gibt es da irgendwie schon
und
irgendwie
nicht so, gell? Nein, eigentlich ja und nein. Also es ist, früher war das streng geregelt, früher war das ganz streng geregelt. Es war immer nur schwarz und du musstest immer auf alle Fälle als Priester erkennbar sein. Heute ist das Ganze relativ locker. Geht sogar so weit, dass es viele gibt, die schon gar nicht mehr als Priester erkennbar sein wollen anhand der Kleidung. Und ich denke mal, ich möchte versuchen, halbwegs vernünftig gekleidet zu erscheinen, aber möchte schon auch bewusst als Priester wahrgenommen werden.
Es gibt ja oft so Kleiderregeln eigentlich. Also in verschiedenen Religionen gibt es da Kleiderregeln. Ob Kleidung eng anliegt oder nicht eng anliegt und solche Dinge, da gibt es ja.
Das kommt drauf, wo wir viel mehr isst, da.
Ja, genau. Bei mir liegt übrigens alles eng an.
Das wird aber hoffentlich wieder besser. Aus. Du warst gerade im Urlaub, du schaust echt blendend aus.
Man sieht es. Vielen Dank. Ja, einen knallroten Kopf habe ich, aber das Bluthochdruck, das ist die Aufregung, wenn ich die Nachrichten lese. Aber. Genau. Wo waren wir stecken geblieben? Eng anliegende Kleidung ist so eine Kleidungsvorschrift. Dann gibt es ja auch das Thema Kopftücher oder Nicht-Kopftücher. Und dann gibt es was. Also ich meine, also im Gottesdienst habt ihr ja auch ganz unterschiedliche Sachen. Bist du ja nicht unbedingt im Gottesdienst, ist ja dann eher auch wieder Farben sind die Unterschiede und solche Themen.
Richtig, ja. Also im Gottesdienst ist schon eine relativ schwierige Frage sogar. Weil da gibt es viele Bestimmungen für den Gottesdienst. Also da gibt es genau geregelt, was trägt der Pfarrer zum Beispiel zur Heiligen Messe. Und da gibt es auch Dinge, die man nicht sieht.
Nämlich?
Warst du schon mal bei mir in der Sakristei? Nein, du hast mir noch nicht gesehen in der Sakristei, oder? Wenn ich mich anziehe für den Gottesdienst.
Doch, da war ich mal da, aber als du umgezogen hast sozusagen wieder, genau.
Genau. Und als erstes trage ich ein Schultertuch, das wird also über die Schulter gelegt, ein weißes Tuch. Mhm. Und da drüber ziehe ich dann die Albe an. Mhm. Albe kommt vom lateinischen Alba, weiß, also das ist das weiße Untergewand, das an das Taufkleid erinnern.
Du könntest doch eigentlich gleich die Albe anziehen. Warum ziehst du da ein Schultertuch an?
Ja, ist eine gute Frage. Das hat ein bisschen praktische Gründe. Das soll gerade im Schulterbereich auch ein bisschen die Albe, die ist ja ganz weiß, ein bisschen schützen, weil manchmal schwitzt man doch beim Gottesdienst und dann hat man einfach einen Schutz. Und es kommt ursprünglich aber irgendwo her, aber da müsst ihr jetzt mal recherchieren.
Das fragen wir uns dann mal noch, genau.
Sollen wir da mal nachschauen?
Ja, das
mal,
schauen wir mal.
Also es hat auch eine tiefere Bedeutung. Man hat nämlich früher dieses Schultertuch erstmal, glaube ich, auf den Kopf gelegt und so irgendwie entweder Zeichen für den Heiligen Geist oder auch ein Zeichen für das Amt, was auf den Schultern liegt. Da bin ich jetzt aber ehrlich gesagt gerade nicht firm. Tut mir leid. Aber es gibt dann ein Zingulum, also ein Gürtel, der umgebunden wird.
Eigentlich eine Schnur.
Eine Schnur, ja, ja. Genau. Man sollte also immer auch gegürtet sein, das heißt immer auch bereit sein, ist aber auch ein Zeichen für die Keuschheit des Priesters. Und da drüber kommt dann das eigentliche Messgewand in der jeweils liturgischen Farbe. Und da gibt es derer ja mindestens 5, 6 verschiedene.
Beim Zingulum gibt es immer dieselbe Farbe?
Ja, ich habe verschiedene Farben.
Ha, warum? Mal bist du mehr keusch und mal weniger keusch. Oh, falsch, das darf man gar nicht sagen.
Ich erhebe den Zeigefinger.
Ja, in der Tat. Und zwar ich auch mir selber gegenüber. Aber ich dachte mir jetzt nur, weil du gesagt hast, das ist ein Keuschheitssymbol, wenn es dann verschiedene Farben gibt, ist ja die Frage.
Es ist tatsächlich klassisch immer weiß.
Ja.
Natürlich. Aber für Beerdigungen habe ich dann ein schwarzes.
Ah.
Und für die Feiertage und Hochfesttage habe ich dann ein goldenes.
Ich habe ein Nikolauskostüm, das hat auch ein Zingulum, das hat aber eine rote Schnur.
Geht auch.
Aber nur für?
Geht auch. Ja, nur für Nikoläuse.
Ah, so, ja, gut, dann habe ich da schon wieder das Falsche an. Gut, und dann ist das Zingelum darüber und man ist gegürtet. Witzig, weil man ja die Schnur, also ich denke oft an meinen Gürtel und der ist verstellbar. Die Schnur ist auch verstellbar. Den Gürtel
stufenlos verstellbar.
Stufenlos sozusagen. Verstellbar also
das
sogar,
ist genau. Ganz ideal.
Ja, super, perfekt.
Vielleicht schenke der mal.
Ja, zum Umgehen. Nein, aber öfter, dann müsst mehr keusch bleiben. Das ist für
wenn
mich
du öfter in Urlaub fährst, vielleicht ein bisschen mehr Weite brauchst.
Also das ist auf jeden Fall sehr praktisch, das Zingulum.
Zingulum, und genau da drüber kommt dann das eigentliche Messgewand in der jeweiligen Farbe. Also da gibt es, was denn für Farben?
Ich weiß nur, grün.
Grün?
Für die normalen Gottesdienste.
Ja, für die Zeit im Jahreskreis, sagt man. Also grün, das sind, man kann es ein bisschen vergleichen auch mit der Natur draußen. Also wenn es draußen grün ist, also vor allem über den Sommer, haben wir gern grün, das ist die Zeit im Jahreskreis. Das ist so der Alltag. Grün ist die Farbe der Hoffnung.
Dann haben wir natürlich die Farbe des Todes, schwarz.
Schwarz, genau.
Schwarz für Beerdigungen.
Richtig.
Dann weiß ich noch rot, weil ich als Ministrant natürlich war oft die Frage, was ziehen wir heute für Farbe an? Rot war dann sehr häufig natürlich.
Für
alle Feste, Sonntage? Oder?
Nein. Rot steht für alle heiligen Feste.
Also
für Märtyrerfeste, alle, die ihr Blut vergossen haben, daher die rote Farbe. Das kommt ja vom.
Es gibt also Sonntage auch im Sommer, wo man rot tragen muss.
Nein, eigentlich wüsste ich jetzt keinen, außer dem Pfingstsonntag. Pfingsten ist auch rot, also der Heilige Geist. Feuerflamme
ist rot, da waren ja vor allem.
Nein, Ostern ist nicht rot, mein Lieber.
Was?
Nein.
Ostern, das Osterfest selber ist nicht
mehr. Feste, Festtage, Hochfeste also sind immer weiß.
Ist immer rot.
Ja, bei dir ist Ministrant schon.
Ja, als Ministrant.
Ja.
Jetzt sind wir richtig beieinander.
So
jetzt genau.
Der Pfarrer trägt schon weiß oder Gold an diesen Hochfesten.
Ja, klar.
Und die Ministranten dann praktischerweise rot und weiß.
Das heißt, es gibt gar kein rotes Messgewand, oder?
Doch. Eben für die Heiligenfeste, für die Märtyrerfeste, für Pfingsten, für den Heiligen Geist oder auch an Karfreitag.
Ich weiß, es gibt ein Fest, ein einziges. Und ich glaube, das ist nur ein einziger Tag, wo man rosa tragen darf.
Das
habe ich letztes Mal irgendwo gelesen.
Das sind zwei Tage, genau. Ein Sonntag in der Fastenzeit und ein Sonntag in der Adventszeit.
Mhm.
Da Letare und Gaudete nennt sich das.
Toll aus.
Wie heißt es? Letare und Gaudete. Da geht es immer um die Freude. Beide Wörter heißen eigentlich so viel wie Freude oder im Weihnachten, Ostern geht es um die Vorfreude auf Weihnachten oder Ostern. Und da ist dann das Violett, das ist dann die nächste Farbe.
Ja, Violett haben wir noch.
Für also die Lila. Fastenzeit.
Ja.
Nein, es ist Violett, nicht Lila. Da gibt es einen Unterschied. Ich wüsste jetzt nicht, wie man den festmacht, aber es gibt einen Unterschied, habe ich mal sagen lassen. Violett, das ist also die Büßerfarbe, die Zeit der Bußzeit, Vorbereitung eben auf große Feste.
Und Fastenzeit.
Genau, das ist das Gleiche.
Fastenzeit haben wir zweimal im Jahr, oder?
Ja, also die Fastenzeit vor Ostern haben wir und man könnte jetzt ein bisschen den Advent auch, so als eine kleine Fastenzeit, auch als Vorbereitungszeit auf Weihnachten.
Tragt ihr?
Da ist Violett und an einem Sonntag ist dann jeweils dieses dunkle Violett ein bisschen aufgehellt, schon ein bisschen fröhlicher. Und ist dann rosa.
Mhm. Gut, haben wir jetzt alle Farben durch?
Ja, jetzt weiß ich jetzt gar nicht. Jetzt bräuchte mir jemanden, der da
ja, ich habe dich letztens
mitdenkt.
Was Blaues bei meiner Wiederaufnahme in die Kirche. Hattest du am sogenannten Patrozinium ein blaues Gewand an? Genau. Es war aber ein kurzes, es war irgendwie ganz anders wie sonst irgendwie. Es war wie das Unterteil von einem Rauchmantel, blau. Ja, ja, mir fällt das ein. So was weiß ich noch, es war so hellblau.
Da war ich blau, stimmt.
Ja, das, da war der blau, der Pfarrer, genau. Gibt es auch nur einmal.
Ein paar Mal im Jahr.
Ein
paar Mal im Jahr gibt es das. Blau ist, oder war früher, muss man sagen, heute gibt es nicht mehr so streng, für Marienfesttage. Die Gottesmutter Maria wird oft mit einem blauen Mantel dargestellt, königliche Farbe, die Königin des Himmels. Und darum kann man Marienfeste auch mit einem blauen Messgewand feiern.
Krass, jetzt haben wir die ganze Mode durch eigentlich.
Ja.
Apropos Mode, da gibt es doch irgendwo, wo kauft man sowas eigentlich ein? Also das ist ja meistens da in der Pfarrei schon, oder?
Im Internet kann man shoppen.
Aha.
Also ja, freilich ist es meistens in der Pfarrei schon Ausstattung da. Aber sowas kriegt man im Internet. Oder du gehst zum Schneider. Mhm. In München gibt es einen Schneider, der sowas fertigt. Und natürlich in Rom, da kriegst du alles.
In Rom, da soll es ja eigentlich so ein tolles Geschäft geben. Da muss man unbedingt Socken kaufen, habe ich mir mal sagen lassen.
Das Eldorado, ja.
Was für, wie der Laden heißt.
Da gibt es verschiedenste. Also da gibt es so ein bisschen den Kaufhaus. Style, das ist dann der Euroclero, der ist ein bisschen billiger. Da
gibt's Euroclero.
Euroclero,
ja. Das ist so nach einem Euro-Shop. Euroclero wird von irgendeinem Albaner geführt.
Ich weiß nicht, darf man mit jetzt überhaupt so Werbung machen?
Ah ja, das machen oder wir bestimmt, das, ja.
Also, falls uns jetzt jemand in Rom zuhört.
Ja. So.
Und der Edelschneider in Rom ist natürlich der Gammarelli, heißt er. Das ist so, war früher oder ist immer noch so der Papstschneider, der also dann so die vornehmen Dinge dann macht.
Wenn man jetzt als Pfarrer sich schon was Anständiges anziehen möchte und so, es gibt ja dann auch diesen schwarzen Rock, den ihr manchmal auch tragt, gell? Mit so einem,
die Soutane, richtig.
Soutane, siehst du, so langsam lernt man was. Das ist dann so eigentlich so ist der Herr Pfarrer eigentlich immer irgendwie im königlich bayerischen Amtsgericht rumgelaufen, gell? Wenn so da der Pfarrer kommt, dann hat der da so einen Rock an, so die Soutane, genau mit schwarzen Knöpfen. Ja. Das würde man sich jetzt zum Beispiel dann auf Maß machen lassen, vielleicht, oder?
Das habe ich mir damals auf Maß machen lassen.
Natürlich nach beim Gammarelli. Dabei.
Natürlich nicht beim Gammarelli, sondern natürlich regional vor Ort bei unserem hiesigen Schneider hier in München.
Aha.
Und haben mir das dann auch schenken lassen. Das war dann ein Primitzgeschenk. Und hin und wieder ziehe ich die Soutane an. Das ist ein bisschen unpraktisch, nicht ganz bequem.
Das denke ich mir.
Aber du weißt, meine Kirche ist sehr, sehr kalt im Winter.
Ja.
Und da ziehe ich das gerne einmal drunter an Weihnachten, dass ich nicht ganz so friere. Oder an hohen festlichen Tagen. An Ostern oder vielleicht am Fronleichnam.
Also ich würde das ja, glaube ich, also ich bin da echt so einer, ich denke, ich würde sowas immer, also ich glaube, da, ich hätte am Anfang die Motivation.
Du könntest das auch tragen.
Danke. Also ich würde das, ich habe ja mal am Pfarrer gespielt, das hat mir total Freude gemacht bei einer Sendung Watzmann ermittelt, da war mal ein paar Folgen lang immer wieder ein Pfarrer dabei, mit dem Andreas Giebel, so eine Sendung. Und tatsächlich habe ich mir das Pfarrershemd, das hatten die nämlich in der Ausstattung nicht, ich habe mir in Rom tatsächlich so ein Hemd gekauft, illegalerweise, muss ich echt sagen. Aber es war dann super, weil die hätten mir sonst irgendwas so ein lilafarbenes Hemd anzogen. Es hätte nach gar nichts ausgeschaut. Und so
das hätte nach Protestant ausgeschaut.
Ja,
die haben
und das geht ja gar nicht, weil also eine bayerische Sendung braucht natürlich einen katholischen Pfarrer, genau, der auch so ein bisschen vergeistigt war. Genau, das war eben ich dann, genau. Ja, also das heißt, ich habe sowas in meinem Bestand. Das muss ich dir dann, ja, bei dir würde das ja gar nicht passen. Da müsstest du ja unglaublich viel zunehmen, dass das dann so dir stehen würde.
Du bist aber heute ausgesprochen nett zu mir.
Absolut.
Ja, aber Wolfgang, du hast ja auch verschiedenste Gewandungen. Also wenn du auf der Bühne stehst, gerade aktuell bist du sehr feierlich mit also mordsköniglichen Uniformen.
Ja.
Das würde mich schon mal interessieren, weil es ist ja so, das Messgewand, das lege ich ja an oder das ziehe ich an, weil ich dann nicht mehr einfach als Privatperson am Altar stehe, sondern weil dann stehe ich wirklich stellvertretend für Christus am Altar und feiere die Messe. Das heißt, also das Messgewand hat schon die Funktion und es funktioniert auch wirklich, dass ich sage, okay, also ich bin jetzt nicht unbedingt sozusagen privat da, sondern ich schlüpfe da, sage ich jetzt mal, vielleicht ist es nicht ganz richtig, aber so ein bisschen dann in die Rolle. Dass ich jetzt auch weiß, also jetzt bin ich.
Das wird amtlich, ja immer, ne? Das finde ich.
Wie geht's dir da?
Ist mir das geht bei dir es auch so? Ganz genauso wie dir auch. Bei mir ist es so, bei mir fängt ein Auftritt immer schon natürlich 2 Stunden vorher an mit der Mikrofonprobe und mit dem Aufbau meiner Bühne. Das heißt, ich baue da mehrere Rückwände auf, hinter deren ich mich umziehe. Das Ganze ist wie so ein Ritual, wenn man das so sagen darf, wo ich wirklich merke, ich komme jetzt dann langsam so in den Modus, ich darf jetzt dann da vor ganz vielen Menschen sprechen, die haben jetzt alle Karten gekauft. Das ist ja auch was Feierliches für mich auch tatsächlich. Und für mich gehört das dazu, natürlich verschiedene Kostüme, weil die das einfach nochmal unterstreichen. Also wenn jetzt ihr ein Söder spielt, habe ich was anderes an als Stoiber und als Aiwanger. Und im aktuellen Programm von mir, Bavaria First, ist es ja so, dass Bayern aus Deutschland aussteigt, aus der Bundesrepublik. Also das ist ein Märchen und deswegen haben die natürlich auch alle märchenhafte Klamotten an und es macht mir besondere Freude, diese Dinge zusammenzustellen. Meine Frau näht das dann alles zusammen. Das muss ja dann auch mit Klettverschluss überall sein, weil das muss relativ schnell aufgehen. Deswegen, man könnte da schon Tricks machen, dass man nicht 1000 Knöpfe zumachen muss, aber dann machst du halt so ratsch und dann ist es halt auf. Eine falsche Bewegung.
Das ist bei mir nicht nötig.
Nein, das ist nicht nötig. Bei mir ja auch nur, um schnell die Figuren zu wechseln. Ich hatte mal so ein Jeanshemd mit lauter Druckknöpfen, da war das tatsächlich auch so rot, konnte man das relativ schnell öffnen. Aber Sie haben natürlich recht, Herr Pfarrer, es ist bei Ihnen
nicht nötig. Ich stelle mir das gerade sehr bildlich.
Genau, nein, sei nur froh, dass du so viele Knöpfe hast, wo du da zu machen kannst. Sehr lustig. Und das ist bei mir also tatsächlich so, dient auch dazu, um da reinzukommen. Deswegen wundert es mich, dass du das jetzt auch so selber ansprichst, weil man denkt sich ja, als Pfarrer ist man doch immer bereit, also dass du dich nochmal gürten musst. Davor mit dem Zingelum, das finde ich, das fand ich im ersten Moment, als ich es gehört habe, interessant, weil man denkt, der hast du so. Als Pfarrer ist man doch immer irgendwie bereit, insbesondere als katholischer Pfarrer, weil einem ja viele weltlichen Themen möglicherweise erspart bleiben, wenn ich das mal so positiv ausdrücken darf.
Ja, weiß ich jetzt gar nicht, also, weil wir leben ja auch in dieser Welt.
Und ja, ja, klar.
Da bleibt mir vieles auch nicht erspart. Aber es ist natürlich gerade der Gottesdienst, ist schon einmal wirklich jetzt, ja, für uns die Höchstform, würde ich mal sagen. Und da braucht es schon, dass man sich wirklich nochmal verinnerlicht, was jetzt gemacht wird, was jetzt ansteht. Und da muss man wirklich einmal den Alltag hinter sich lassen und dann einmal in diese Welt des Gottesdienstes eintauchen. Eben, glaube ich, ist ganz ähnlich, ja,
es du ist gehst wirklich da ganz ähnlich.
Bewusst auf deine Bühne.
Es ist schön, dass du das so sagst und so wahrnimmst und dass du mir das auch lässt, dass ich mich genauso bereiten muss. In der Tat ist es so. Und bei mir ist es häufig so, wenn ich auf die Bühne gehe, das hat mit mir aber zu tun und mit meiner Wahrnehmung. Ich weiß aber, dass es manche Kollegen auch machen, dass man tatsächlich nochmal ein Kreuzzeichen macht und ganz bewusst sogar dieses Dreierkreuzzeichen, wo man über den Mund nochmal ein Kreuzzeichen macht, weil es ist manchmal halt schon wichtig. Worte haben eine unglaubliche Gewalt. Wir sehen es gerade in der Verrohung unserer Sprache, in der Verrohung, was auf Instagram, auf Facebook Leute einfach auch schreiben. Und deswegen bin ich mir dessen immer bewusst, bevor ich auf die Bühne gehe und mache das. Also das klingt jetzt ein bisschen scheinheilig, aber ich mache das wirklich gerne, weil ich mir denke, du kannst mit, ich weiß, was ich kann mit Worten und ich weiß, dass ich Menschen und Bierzelte bewegen kann und man muss da manchmal sehr aufpassen. Und in früherer Zeit war das wirklich so, dass man oft einmal so, dass ich gerne mal Leute in Wallung gebracht habe und dann alle johlend hinterlassen habe, indem ich gefordert habe, wir machen jetzt die Grenzen dicht und wir lassen keine Holländer mehr rein. Im Spaß, im Bierzelt, im Bayerischen. Und mittlerweile bin ich halt wesentlich vorsichtiger, weil es halt so viele Realpolitiker gibt, die halt tatsächlich solche Parolen haben und solche Floskeln haben und da denke ich mir immer so, achte auf die Worte, die du da sprichst. Und deswegen gehört tatsächlich so ein sowas nochmal dazu, was ich auch gerne mache, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich spüre nochmal so eine Art Verwurzelung. Also ich, wenn ich mich wohin stelle auf meine Bühne, dann habe ich auch gern Schuhe mit einer dünnen Sohle an beispielsweise, weil ich den Eindruck, am liebsten würde ich da fast barfuß auftreten, das machen ja auch viele Künstler, weil ich den Eindruck habe, da wurzelt jetzt nochmal was in den Boden rein. Also da bist du nochmal von einer größeren Festigkeit. Das empfehle ich tatsächlich als Übung, auch wenn einer da draußen jetzt so denkt, wie kommt man denn jetzt in so einen Zustand, dass man einem auch, weil Bühne hat ja auch immer was mit unglaublich, Es richten sich Worte nach draußen, nach oben. Es ist ein ganz besonderer Zustand, der einen auch berauscht. Und da hält einen das am Boden fest. Und das wollte ich jetzt wissen, wie das bei dir ist, bei so einem Gottesdienst, wenn man tatsächlich am Altar steht. Ich durfte ein einziges Mal jetzt am Altar stehen, an einer Position, die normalerweise du als Pfarrer, und in dem Fall war es tatsächlich so dein Altar, an dem ich damals das Glaubensbekenntnis gesprochen habe, um wieder einzutreten in die katholische Kirche. Und das hat schon eine Wirkung, wenn man dann da direkt steht. Aber ich spüre das, weil ich halt sehr, sehr sensibel bin. Und jetzt frage ich mich gerade, ob das bei dir auch so ist, dass du sagst, okay, das ist was anderes, wenn ich in der Sakristei stehe oder wenn ich im Wirtshaus stehe oder wenn ich am Altar stehe und mein Gewand anhabe. Fühlst du das auch, dass du mit dem Boden verwurzelt wärest oder ich auch immer besonders also das abheben ist möchtest?
Manchmal. Definitiv was anderes, ob ich jetzt irgendwo draußen stehe, an einem Rednerpult meinetwegen oder im Wirtshaus oder dann in der Sakristei oder im Gottesdienst. Das sind ganz unterschiedliche Situationen. Ich habe relativ dicke Schuhe an, weil die Kirche einfach kalt ist, auch im Sommer. Also diese Frage ist eine rein praktische. Aber mir helfen da eben diese liturgischen Orte, nennt man das. Also der Altar als solches oder auch der Ambo, also das Rednerpult, was man in der Kirche hat, nennt man Ambo, der Ort der Verkündigung, wo das Evangelium verkündet wird. Wenn das gut gemachte Orte sind im Kirchenraum, du hast ja das bei uns auch gesehen, die sind ja alle erneuert worden, die sind aus festem, stabilem, schönem Marmor gemacht und das strahlt ganz viel Würde, aber auch Sicherheit aus. Also das sind ganz stabile Orte, die auch mir wieder Stabilität und Halt geben. Also über diese gut gemachten liturgischen Orte kann ich selber im Raum oder auch für mich selber nochmal ganz anders präsent sein. Und ich denke, das braucht es auch, das ist ganz wichtig.
Ich habe schon ein paar Mal Kirchen besucht und als normaler Besucher einer Kirche gibt es manchmal Räume, die einen irgendwie beflügeln. Da muss ich kurz ausholen. Ich habe eine Heilpraktikerin mal kennengelernt, die war erklärte Sophistin aus Berlin. Also die hat unglaublich, sie hat für sich so festgestellt, wenn sie irgendwo was anlangt oder was berührt, irgendwie Sarkophage berührt oder so. Irgendwie waren wir mal miteinander in Ägypten auf einem Seminar. Lustigerweise haben wir uns da kennengelernt. Mittlerweile lebt die Frau schon nicht mehr. Aber da war es also so, dass man tatsächlich, wenn man so einen Schrein berührt hat, also von muslimischen Heiligen, wobei ich kenne mich da überhaupt nicht aus in der Welt, aber das war wirklich was, dass du da auf einmal so Pulsieren in der Hand gespürt hast und so. Also es war entweder religiöser Wahn schon, oder an der Grenze dahin, keine Ahnung. Jedenfalls war das was Spezielles. Und ich habe sowas wieder festgestellt, und zwar witzigerweise ganz in der Nähe von deiner Heimat im Salzburger Dom. Da gibt es eine Platte ganz vorne am Altar, die ist also in verschiedenen Kreuzachsen. Und auf dieser Platte, wenn man steht, habe ich das Gefühl, wenn ich da stehe, bin ich wie auf so einer Ladestation. Ich habe irgendwie den Eindruck, da passiert plötzlich was mit meinem Körper, wenn ich da stehe. Würdest du das als religiösen Wahn oder völliger Geisteskrankheit mir schon bescheinigen? Oder würdest du sagen, also müssen wir den Krebs mal mit Weihwasser besprühen? oder gibt es tatsächlich Kirchen, die so gebaut sind, dass es gewisse Krafträume gibt?
Ja, ich würde sagen, die Grenzen sind da oft fließend.
Schön formuliert, vielen Dank.
Ohne es jetzt auch, vor allem, ich glaube, ich kann mir sowas nie wissenschaftlich belegen, aber ich bin schon auch überzeugt davon, dass es irgendwo so bestimmte Orte gibt, die einfach eine besondere Kraft haben. Kraftorte, Kraftplätze, bin ich schon überzeugt davon. Oder wenn jetzt zum Beispiel, wie auch meine Kirche, sage ich jetzt mal, es ist ja nicht meine Kirche, aber da, wo ich als Pfarrer bin in Rottenbuch, die Kirche steht da seit über 900 Jahren jetzt an diesem Ort und 900 Jahre lang ist da gebetet worden, ist da Gottesdienst gefeiert worden und ich glaube, dass sie da dann schon eine gewisse Kraft auch auf den Raum überträgt. Und man hat oft auch ganz bewusst Kirchen an Orte gebaut, die zum Beispiel irgendwo exponiert sind, auf dem Hügel, auf dem Berg oder an besonderen Plätzen. Oder wo Heilige besonders verehrt worden sind, oder wo zum Beispiel Heilige verstorben sind in Rom oder so. Und ich glaube schon, dass es so Fleckerl gibt, die einfach eine gewisse Kraft in sich haben. Und die Kirchen sind sehr oft zum Beispiel auch Richtung Osten hinausgerichtet. Also wenn du durchs Land warst bei uns, auch in Bayern, dann siehst du in der Regel, wenn du nach den Himmelsrichtungen suchst, kannst du an einer Kirche orientieren, weil ich glaube 90% sind so gebaut, dass also der Altarraum, die Apsis, nach Osten schaut, da wo die Sonne aufgeht. Ja, weil man also einfach, ja, die Lichtsymbolik ist sehr wichtig. Also, dass wir uns der aufgehenden Sonne zuwenden. Und Richtung Westen steht dann der mächtige Kirchturm. Als Wehrsymbol auch, weil also ein Kirchturm ist einerseits ein Fingerzeig in den Himmel, aber hat auch immer was Wehrhaftes. Und man hat, warum auch immer, weiß ich jetzt gar nicht genau, aber man verbindet auch, aus dem Westen kommen oft so negative Kräfte oder Dinge. Und dem soll sich der Kirchturm entgegensetzen oder stellen. Und darum sind Kirchen also immer schon mal in eine bestimmte Himmelsrichtung ausgerichtet.
So ist das also auch zu erklären. Ich habe dich ja in Rottenbuch mal besucht in deiner Kirche und das war ja wirklich eine ganz spezielle Geschichte, auch komme ich gleich drauf. Und dann ist es auch so, hinter dir ist die Sonne aufgegangen oder ja, Sonne aufgegangen, das war also im Januar damals, also auf jeden Fall war das früh am Morgen und dann ist also dein Altarraum ganz besonders in so einem goldenen, gelb-goldenen, besonderen Licht auch das blendet einen, ja, also du bist ja genau, von ja. vorne und von hinten hast du einen angeblendet da, das war also echt unglaublich. Ja, witzig, damals, als ich bei dir war, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, da war ja damals die Presse auch da, bloß weil ich habe in der Süddeutschen war damals so eine Geschichte, ich sollte den Kulturkalender für eine Woche, also das fragt man oft irgendwie darstellende Künstler, mach uns doch mal einen Kalender für diese Woche, wo würdest du dich denn aufhalten? Und natürlich lässt man sich da viele, viele Themen einfallen, was man machen kann und schaut sich dann das alles an und dann ist auf einmal der Sonntag übrig geblieben. Was mache ich am Sonntag, dachte ich mir, jetzt habe ich doch gerade erst den Josef kennengelernt. Ja, klar, ich gehe in die Kirche. Es ist ja auch was Kulturelles. Ja, und habe mir gedacht, die Leser von der Süddeutschen Zeitung schockiere ich jetzt mal, dass ich da in die Kirche gehe. Und dann schaue ich mir die Predigt vom Josef an, weil ich den so. Und das hat ja bei dir dazu geführt, dass dich die Zeitung angerufen hat und gesagt hat, wer du denn eigentlich seist, dass der große Krebs da bei dir ist,
genau,
oder so ungefähr.
Wie ich dazu komme, ich habe erst einmal einen Anruf aus München bekommen,
ja,
von einem guten Freund, der ist evangelischer Pfarrer und sagt, ja, bei dir kommt am Sonntag der Krebs. Sag ich, woher weiß jetzt der das? Ja, jetzt aus der Zeitung erfahren. Wie ich erfahren habe, sogar auch der Herr Kardinal hat es gelesen, dass du am Sonntag zu mir, also auch er liest diese Zeitung.
Unfassbar.
Ja. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
Ja, du wolltest dann und dann hat es einfach irgendwie Kreise gezogen an dem Tag.
Stimmt,
aber es war ja auch
stimmt,
so, es war der Männerchor noch da und es war.
Wir haben natürlich einen richtigen Rahmen gefunden, oder das war eigentlich gar nicht geplant, gell? Oder
ja.
Das war doch einfach irgendwie so.
Nein, das war einfach wirklich so, weil mir nichts anderes eingefallen ist. Es war tatsächlich so, ja. Ich gesagt, ah, das ist super, den Sonntag habe ich noch frei, da gehe ich in deine Kirche und dann höre ich mir das einmal an. Weil wir ja gerade erst uns.
Und war es schlimm?
Es war großartig. Es war sehr, sehr schön.
Weil ich denke mir, also mir geht es ja so, wenn ich am Sonntag in die Messe gehe, ich bin jetzt sowieso immer, aber dann ist der Sonntag erst der Sonntag.
Mhm.
Und das gibt dem Tag einfach eine gewisse Ordnung, aber einen Charakter und somit strukturiert es auch die ganze Woche. Und darum kann ich auch jedem nur empfehlen, das zu machen wie der Herr Krebs, am Sonntag in die Kirche zu gehen.
Es ist für mich nicht nur der Tag, der das zum Sonntag macht, sondern die ganze Woche strahlt es aus. Also wenn man die Chance hat am Sonntag, und ich weiß auch noch, was diese Predigt war, weil du begonnen hast, die Kinder vorne zu fragen, wer von euch hat ein Schaf daheim? Und ich dachte mir so, hey, wie geht denn die Predigt los? Das war also im ersten Moment sehr, sehr interessant. Wer von euch hat ein Schaf? Und dann ging es um den Sündenbock. Ja, und genau. Also es wäre auch mal ein Thema, sich über das Sünden und dann am Schluss hast du gesagt, und dann wäre es einmal gescheit, dass man wieder mal zum Beichten geht. Da dachte ich mir, ja, das würde jetzt bei mir noch nichts bringen, weil ich bin ja noch nicht Mitglied der Kirche gewesen damals. Bin ja das erst später. Meine Beichte steht noch aus. Bin gespannt.
Da freuen sich sicher auch alle Podcast-Zuhörer.
Das wäre super. Sollen wir das hier machen? Live-Beichte. Das ist Wahnsinn. Würdest du mir denn die Beichte abnehmen?
Mache ich sehr gern, klar.
Na also, dann ist ja super. Dann
dafür bin ich ja da.
Sehr gut, so hat ihm jeder seinen Job. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Vergelt's Gott.
Thanks Gott.
Was war das?
Ja, wenn du vergelt's Gott sagst, dann sage ich thanks Gott.
Thanks Gott ist aus dem Englischen, oder? Thanks God.
Segne es Gott.
Oh.
Ein wirklich schöner Spruch und Wunsch.
Ah, dann hören wir jetzt in Zukunft immer so auf. Vergelt's Gott.
Thanks Gott. Und für Gott.
Das war Vergelt's Gott. Ein fröhlich-katholischer Podcast mit Kabarettist Wolfgang Krebs und Pfarrer Josef Weck. Ein Podcast vom MKR, dem Münchner Kirchenradio und dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.